Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast zur digitalen Barrierefreiheit. Heute geht es um das Thema Beschriftungen und wie man sie möglichst barrierefrei gestalten kann. Das wird also eher eine technische Folge. Generell geht es um die Beschriftungen von UI-Elementen, das heißt Elemente, mit denen man eine Interaktion auslöst. Das heißt, es geht nicht um die Beschriftung von Bereichen, die man zum Beispiel über Area Landmarks machen würde oder über Alternativtexte, das ist ja schon in anderen Podcasts reichlich behandelt worden. Ein Blick auf die WCAG zeigt, dass es da relativ wenige und auch sehr konsistente Richtlinien gibt. Also die es schon seit der WCAG 2.0 gibt und insofern ändert sich da auch nicht so wahnsinnig viel, aber es werden dann doch immer die Dinge oder viele Dinge falsch gemacht, die man besser machen kann. Das ist das Kriterium, was ja fast immer greift, nämlich 1.3.1 Informations and Relations, dann 2.4.6 Headings and Labels und 2.5.3 Headings in Label in Name und 3.3.2 Labels and Instructions. Das ist also die Anforderung. Ich kann auch kurz darauf eingehen, was sie eigentlich sagen. Also bei Informationen und Beziehungen 1.3.1 geht es immer darum, dass Informationen und Beziehungen klar in einer Verbindung stehen. Also dass zum Beispiel ein Eingabefeld mit einer Beschriftung verknüpft ist. Weil blinde Menschen zum Beispiel ja nicht sehen können, dass eine Beschriftung in der Nähe von einem Feld steht. Es ist ganz wichtig, dass die Verknüpfung da ist. Bei 2.4.6 Headings and Labels geht es darum, dass die Beschriftungen auch verständlich sind. Also Headings sind die Überschriften und Labels sind die Beschriftungen. Warum die in einem Prüfschritt sind, kein Schimmer. Das ist halt die Logik der WCAG. Aber die sollen halt aus sich heraus verständlich sein. Dann gibt es 2.5.3 Labels Names. Da geht es darum, dass die visuelle Beschriftung Teil des maschinenlesbaren Namens ist. Das heißt, der maschinenlesbare Name soll die visuelle Beschriftung mit enthalten oder identisch sein. Das ist nicht für blinde Menschen gedacht, weil mit blinde Menschen greifen ja nur auf die maschinenlesbare Beschriftung zu, sondern in erster Linie für Personen, die eine Sprachsteuerung verbinden. Wenn jemand zum Beispiel eine Sprachsteuerung verwendet und sagt, geh zum Eingabefeld Vorname, dann wird die Sprachsteuerung, so ist der Stand der Technik anscheinend, auf das maschinenlesbare Label gucken und gucken, gibt es ein Input-Field mit der Beschriftung Vorname? Und wenn es das nicht gibt, dann wird er eine Fehlermeldung ausschicken. Ob das heute noch so ist mit den ganzen KI-Technologien und Weiterentwicklungen, keine Ahnung, da ich keine Spracheingabe benutze. Ich vermute mal, dass sich da auch einiges entwickelt hat, aber die WCAG ist da ja nicht immer State of the Art. Bei 3.3.2 Labels and Instructions geht es darum, dass die Labels und die Hilfen verständlich sind, insbesondere wenn es Fehlermeldungen gibt, soll die aus sich heraus verständlich sein. Wie wird jetzt der maschinenlesbare Name ermittelt? Da gibt es ein eigenes Dokument von der Web Accessibility Initiative, das Dokument heißt Accessible Name and Description Computation. Also ein schön knackiger Name. Methode, wie eine Beschriftung ermittelt wird oder wie die Beschriftung ermittelt wird. Das hat einfach damit zu tun, dass es mehrere Wege gibt, eine Beschriftung für Elemente zu erstellen. Und wenn mehrere dieser Methoden verwendet werden würden, was man nicht tun sollte, aber manchmal passiert das halt, dann gibt es halt eine bestimmte Methodik, wie diese Beschriftung ermittelt wird. Dann schauen wir uns im nächsten Schritt einmal die Möglichkeiten an, wie wir Elemente beschriften können. Wie gesagt, es gibt ja einige davon. Die erste Möglichkeit ist Area Labeled By. Area Labeled By sagt so viel wie, die Beschriftung wird vor diesem und jedem Element gebildet. Also das Element, was die Beschriftung sein soll, hat eine ID. Und mit Area Labeled By referenziere ich auf diese ID und dadurch wird für die assistive Technologie der Eindruck erweckt, das sei die Beschriftung des Eingabefelds zum Beispiel. Und das wird zum Beispiel gemacht bei Formularen. Wenn zum Beispiel das Eingabefeld nicht eindeutig per HTML mit dem Eingabefeld verknüpft ist, wie das geht, erzähle ich gleich, dann würde man Area Labeled By verwenden, um das nachträglich umzusetzen. Und das ist auch eine vollkommen gängige Technologie. Also ist schon seit Jahrzehnten oder seit mehreren Jahren auf jeden Fall etabliert und da kann man auf jeden Fall wenig falsch machen. Eine weitere Möglichkeit ist Area Label. Das Area Label ist eine eigenständige Beschriftung. Das heißt, das könnte man zu jedem UI-Element hinzufügen. In der Regel wird davon abgeraten oder ist es nicht sinnvoll, wenn eine sichtbare Beschriftung vorhanden ist. Also wenn ich ein Formularfeld habe, das die Beschriftung Vorname trägt, aber nicht mit diesem Eingabefeld verknüpft ist, könnte ich theoretisch sagen, ich nehme als Area Label Vorname. Besser ist es dann aber, Area Label By zu nutzen, weil dann die Beschriftung mit dem Eingabefeld verknüpft ist. Und wenn irgendjemand auf die Idee käme zu sagen, ich ändere jetzt die visuelle Beschriftung, nämlich Vorname in Given Name zum Beispiel oder in Name, was auch immer, dann könnte es sein, dass die visuelle Beschriftung nicht mehr mit der maschinenlesbaren Beschriftung übereinstimmt. Das habe ich, glaube ich, vergessen vorhin zu erklären. Die simpelste Unterscheidung ist zwischen der visuellen Beschriftung, die visuelle Beschriftung, das, was also sichtbar ist und sichtbar auch eindeutig zu einem Eingabefeld gehört, und der maschinenlesbaren Beschriftung, die halt nur im Code sichtbar ist. Im Idealfall sind sie miteinander verknüpft, also identisch. Das ist aber nicht immer gegeben und auch nicht immer erfüllbar. Deswegen gibt es halt dieses Area Label. Und Area Label kann man dann verwenden, wenn das Element gar keine visuelle Beschriftung hat. Also wenn wir zum Beispiel Buttons, wir kennen die ja alle, RSS-Feed-Button oder E-Mail-Versenden-Button hat, wo es meistens keine visuelle Beschriftung gibt, dann könnte man oder müsste man sogar Area Label verwenden, um dem Element einen maschinenlesbaren Namen zu geben, der dann zumindest für blinde Menschen sichtbar ist. Dann gibt es den Elementeigenen Text, der sichtbare Text. Das ist zum Beispiel der Text, der von einem Button-Element umschlossen ist. Und den kann man auf jeden Fall benutzen, um zum Beispiel einen Button zu beschriften oder halt implizite bzw. explizite Labels. Das sind auch visuelle Beschriftungen aus dem klassischen HTML. Und das ist tatsächlich auch das Mittel der Wahl. Also Labels tatsächlich so zu verwenden per impliziten oder expliziten Label oder halt per umschließenden Text bei Buttons, weil das dazu führt, dass die Beschriftung eindeutig ist und man nicht diesen Eiertanz mit Area braucht. Es gilt ja immer die Regel, für die Leute, die länger dabei sind, die wissen das ja, aber es gibt immer die Regel, man soll so wenig Area wie möglich verwenden, auch wenn es sich hier um klassisches Area handelt, was es schon seit, 10 Jahren mindestens gibt. Aber trotzdem empfohlen, immer möglichst HTML nativ zu verwenden, weil es am wenigsten fehleranfällig ist. Dann gibt es noch als Möglichkeit das Alt-Attribut. Das kann man oder muss man nur bei Image-Text verwenden. Das gibt es dann noch, ich glaube, das stirbt allmählich aus, Gott sei Dank. Es gibt es noch vereinzelt, dass man Images als Buttons zum Beispiel verwendet. Dann könnte man die Rolle überschreiben mit Area gleich Button zum Beispiel. Ob das sinnvoll ist, lassen wir dahingestellt, aber könnte man machen. Oder könnte man per Image, per Alternativtext die Beschriftung hinzufügen. Das gilt dann natürlich auch, wenn Grafiken verlinkt werden. Also wenn man zum Beispiel einen Facebook-Link hat und da hat man irgendwie das Facebook-Icon als Grafik eingebunden, dann könnte man den Alternativtext als Beschriftung verwenden. Das wäre auch okay, weil es ja das Ziel des Links beschreibt. Also es tut zwar nichts, aber es beschreibt das, den, es beschreibt das Ziel des Links so rum. Last but not least gibt es das Title-Attribut. Das Title-Attribut wird verwendet, wenn keine andere Möglichkeit der Beschriftung ist. Vorhanden ist, wird aber eigentlich nicht für die Beschriftung von Eingabefeldern oder von UI-Elementen, also von interaktiven Elementen verwendet, würde ich absolut von abraten. Dann Area Described By. Das erwähne ich nur der Vollständigkeit halber, weil viele Leute, auch ich ab und zu, es verwechseln. Also ich schreibe Area Described By statt Area Labeled By. Passiert mir ganz häufig, da muss ich echt mal bewusst drauf achten. Der Unterschied zwischen Area Labeled By und Area Described By ist ganz einfach. Area Labeled By fügt eine Beschriftung hinzu. Area Described By ist für zusätzliche Informationen. Also ich kann sowas wie eine Fehlermeldung, die zu einem Formularelement, zu einem konkreten Formularelement hinzugefügt wurde. Du hast dein, weiß ich nicht, deine Telefonnummer, da stehen irgendwie Buchstaben drin oder irgendwas in der Art oder bei deiner E-Mail-Adresse fehlt ein @-Zeichen. Dann wird ja eine Fehlermeldung meistens erzeugt in dem Formular und die würde ich per Area Described By mit dem Eingabefeld verknüpfen. Das hat einfach den Vorteil, dass die assistive Technologie theoretisch zumindest zwischen Label und verknüpftem Text, verknüpftem Fehlertext unterscheiden kann. In der Praxis passiert das aktuell nicht, also die Screenreader lesen alles in einem Rutsch vor, aber zumindest könnte man das ja im Screenreader konfigurieren, dass er die Fehlermeldung anders vorliest als die Beschriftung. Und das ist auch ganz hilfreich. Also bitte nicht Area Described By und Area Labeled By verwechseln. Last but not least, Placeholder-Texte, also Texte, die verschwinden, wenn man in das Feld reintappt oder mit der Maus reintippt. Placeholder-Texte zählen nicht als barrierefreie Beschriftung. Schauen wir uns mal häufige Fehler an, die im Kontext Beschriftungen gemacht werden. Ein Problem, was ich häufiger sehe, ist, dass UI-Elemente gleich beschriftet sind, obwohl sie unterschiedliche Funktionen erfüllen. Gelegentlich hat man das ja zum Beispiel, dass man zwei Eingabefelder für Namen hat. Zum Beispiel, wenn ich ein Formular für mich und meinen Partner ausfüllen wollen würde oder wenn es zwei Suchmaschinen auf einer Website gibt, zum Beispiel eine Suche für die Website selber und eine Datenbanksuche. Das ist ja durchaus nicht selten. Und dann heißen beide halt, Name. Oder es gibt zweimal das Eingabefeld für Vorname, obwohl einmal der Vorname von mir und einmal der Vorname meines Partners gemeint ist. Oder es gibt zweimal Suche, obwohl zwei verschiedene Suchen gemeint sind. Und das sollte man vermeiden. Dann würde man sowas wie Datenbanksuche und Website-Suche oder dein Vorname und Vorname deines Reisepartners oder sowas dazu schreiben. Dann der Fall, dass es verschiedene Beschriftungen für das gleiche Element gibt, also dass es ein Element aus irgendeinem Grund zweimal vorkommt, das aber verschieden beschriftet wurde, obwohl es die gleiche Funktion erfüllt. Das habe ich in der Praxis bisher, glaube ich, nicht gesehen. Insofern kann ich jetzt auch kein praktisches Beispiel nennen, aber vielleicht gibt es ja Fälle, wo sowas tatsächlich auftritt. Der dritte Fall, das ist tatsächlich etwas, was ich relativ häufig sehe, sind sehr ausführliche Beschriftungen. Das ist deshalb problematisch, weil blinde Menschen ohnehin immer einen sehr großen Overhead an Informationen bekommen und es dann ist es manchmal schwierig, jetzt zu verstehen, was eigentlich diese Funktion tut oder was dieses UI-Element tut. Und zum Zweiten kann es einfach auch zu Verwechslungen kommen. Mein Lieblingsbeispiel ist LinkedIn, wo es da, wenn man zum Beispiel eine Nachricht löschen möchte, die man bekommen hat, dann gibt es den Button, gibt es irgendwie zwei Buttons, einmal gibt es Abbrechen und einmal Löschen oder etwas Ähnliches, keine Ahnung, wie sie visuell beschriftet sind. Und bei den Screenreader gibt es unglaublich lange Beschriftungen. Ich glaube, es war irgendwie sowas wie der erste Button, also der Abbrechen-Button war irgendwas mit Löschen der Nachricht, Abbrechen. Und der zweite war irgendwas wie mit Löschen der Nachricht bestätigen. Und wenn man so ungeduldig wie ich ist, dann hört man immer nur Löschen, Button löschen und dann drückt man drauf und wundert sich, dass die Nachricht immer noch da ist. Und irgendwann habe ich gerafft, ach, das heißt abbrechen und nicht bestätigen. Das sind immer Dinge, die passieren können, wenn Beschriftungen zu lang sind und einfach künstlich hinzugefügt wurden. Da ist Mutterwille dahinter, vermute ich mal, aber da hat jemand nicht so richtig verstanden, wie blinde Menschen mit User-Interfaces interagieren. Die hören nämlich nicht bis zum Ende zu, ich zumindest nicht. Und das kommt tatsächlich relativ häufig vor. Also ich habe noch keinen Fall gesehen, wo diese ausführliche Beschriftung wirklich hilfreich war und nicht eher irritierend. Ein anderer Fall ist es, wenn diese Beschriftungen aus Gruppenbezeichnungen kommen. Also wenn Elemente gruppiert sind, das ist zum Beispiel der Fall bei Radio-Buttons oder bei Checkboxen. Da kommt die Beschriftung ja einmal aus dem Element selber, aber auch aus der sogenannten Gruppenbeschriftung. Ich glaube, das heißt Gruppenbeschriftung, ich weiß nicht, wie es auf Englisch heißt. Das heißt, da wird zum Beispiel vorgelesen Geschlecht, das ist die Gruppenbeschriftung, und dann männlich oder weiblich oder divers. Und da kann es passieren, dass dann die Gruppenbeschriftung immer vorgelesen wird. Also wird da sowas wie Geschlecht männlich, Geschlecht weiblich, Geschlecht divers vorgelesen. Das ist noch überschaubar. Aber es gibt halt Fälle, wo es dann extrem umfangreich ist. Zum Beispiel Umfragen. Stellt euch vor, ihr habt da eine typische Umfrage. Kennt ihr bestimmt noch aus dem Studium. Wo links die Frage steht und dann habt ihr eine Antwort, 5 Antwortmöglichkeiten. Trifft zu, trifft weniger zu, trifft gar nicht zu und so weiter. Und jedes Mal, wenn ihr einen von diesen Buttons auswählt, zum Beispiel Button 5, dann wird die gesamte Frage nochmal vorgelesen. Und das ist, und dieses trifft zu, trifft nicht zu und so weiter, wird schon vorgelesen. Und das ist ein Fall, wo ich es extrem schwierig finde, dann auch die Konzentration zu behalten. Weil man die Frage einfach schon gehört hat und dann versucht, irgendwie doch noch die richtige Option zu finden. Das ist relativ anstrengend, aber dafür habe ich ja tatsächlich auch gar keine Lösung. Weil es im Prinzip ja richtig ist, die Gruppenbeschriftung mit dem Radio-Button zu verknüpfen. Einerseits, andererseits bildet man ja eigentlich nicht zu lange Buttons. Also da gibt es noch gar keine Lösung. Deswegen sollte ich das Problem wahrscheinlich auch nicht thematisieren, aber ich tue es trotzdem. Am kurzen wäre es natürlich, wenn einfach die Frage noch ein bisschen so kurz wie möglich gefasst wird, damit die Leute nicht zu viel Input bekommen, weil es einfach die Überschaubarkeit von Umfragen zum Beispiel verschlechtert. Dann der vierte Fall, das habe ich ja schon mal erwähnt, Label in Name ist das Kriterium. Da geht es darum, dass die visuelle Beschriftung nicht in der maschinenlesbaren Beschriftung vorkommt, beziehungsweise nicht Teil der maschinenlesbaren Beschriftung ist. Auch das ist ein Problem, was wir relativ häufig haben, dass da jemand daran gedacht hat, okay, da ist jetzt eine maschinenlesbare Beschriftung, aber aus irgendeinem Grund unterscheidet sie sich von der visuellen Beschriftung. Das ist für blinde Menschen erstmal kein Problem, wenn die maschinenlesbare Beschriftung generell für sie verständlich ist. Aber für Leute, die eine Sprachsteuerung verwenden, ist das ein Problem. Deswegen immer die Empfehlung, macht es einfach identisch mit Area Labeled By. Sorgt dafür, dass die maschinenlesbare Beschriftung identisch ist mit der maschinenlesbaren Beschriftung. Diese Zusatz-Meta-Informationen, die sind zwar hilfreich gemeint, sind es aber meistens nicht. Dann zum Abschluss noch ein paar Tipps, wie man zugängliche Beschriftungen sicherstellen kann. Natürlich die erste Frage, ist die visuelle Beschriftung in der maschinenlesbaren Beschriftung vorhanden, beziehungsweise sind sie identisch? Der zweite Tipp ist, guckt einfach mal nur auf die Beschriftungen. Das kann man ja über die Entwicklertools, die Barrierefreiheits-API, da kann man das ja relativ gut sehen. Einfach die Beschriftungen sich angucken und gucken, sind die aus sich heraus möglichst verständlich? Also kapiere ich, worum es da geht? Oder braucht man vielleicht noch mehr Kontext, um sie zu verstehen? Also wenn die Beschriftung Ja oder Nein lautet, dann versichert mal nochmal nachgucken, ob die Gruppenbeschriftung richtig vergeben wurde. Das ist immer ganz hilfreich. Dann könnt ihr natürlich auch in den Tools gucken, gibt es Beschriftungen, die doppelt vorkommen, aber unterschiedliche Funktionen möglicherweise haben. Und dann könnt ihr auch mal gucken, ob Beschriftungen eventuell zu lang sein könnten, insbesondere bei Gruppenbeschriftungen oder bei Beschriftungen, die selbst hinzugefügt wurden, also nicht mit Area Label by, sondern mit Area Label zum Beispiel, wo dann künstlich nochmal Text hinzugefügt wurde, der vielleicht oder auch vielleicht auch nicht hilfreich sein könnte. Das war's für heute. Wie gesagt, ein etwas technischerer Beitrag, aber ich hoffe, dass er hilfreich war für euch und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Ich wünsche euch einen angenehmen Sommer. Bis dann.